möchte Sie grüßen, jetzt am Ende der Schulferien. Da wird es wieder Zeit, dass wir unseren zweiten Gottesdienst machen. Es tut mir leid, wenn nicht alle einen Platz finden, aber ich denke, es wird sowieso nicht so lang werden und dann wird man auch zuhören können, wenn man nicht auf einem Sitzplatz sitzt. Wir wollen miteinander zuerst das Danklied singen, das Morgenlied Gott des Himmels und der Erden 345, die ersten beiden Verse und den fünften Vers. Unser Anfang geschehe im Namen Jesu. So spricht der Herr, ich will wachen über mein Wort, dass ich's tue. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für diese Stille dieses Morgens an deinem Tag. Und wir freuen uns über das Wunder, das immer wieder geschieht, dass du mit jedem von uns ganz direkt und persönlich redest. Wir möchten dich auch heute Morgen bitten, dass du dieses Wort zu jedem sagst, das jeder braucht. Und wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben, dein Wort, das wahrhaftig und gewiss ist, dein Wort, dem wir glauben können, und indem du uns deine großen Pläne enthüllst, lass uns hier immer mehr entdecken, was du Großes noch unter uns schaffen willst, damit wir kühner werden, Neues von dir zu erwarten. Und wir danken dir, dass du auch heute die Verkündigung deines Wortes an uns segnen willst. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten.
Gott, erhöre meine Gebete, vernimm die Rede meines Mundes. Amen. Die Schriftlesung steht in Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine Kreatur ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor Gottes Augen, dem wir Rechtschaffen geben müssen.
Und nun singen wir ein Lied von der Kraft des Wortes Gottes, 437, die Verse 1 bis 5. Wenn Sie den Predigtext mitlesen können, in der fünften Reihe im Anhang unseres Gesangbuches, der achte Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Jeremia 23, Vers 16 bis 29. So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkündigen euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und sie sagen allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, sagt Gott, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Doch wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Herr, bewahr uns vor dem Furchtbaren, dass wir dein Wort zerreden. Amen. Wenn Sie in einem Möbelgeschäft einen Einkauf tätigen, dann erkennen Sie mit Ihrer Unterschrift die Geschäftsbedingungen an. Und da können Sie einen Verkäufer zum Wahnsinn treiben, wenn Sie sagen, halt, bevor ich unterschreibe, möchte ich zuerst noch die Geschäftsbedingungen lesen. Schauen Sie es mal an auf der Rückseite. Meist sind sie so gelb oder so halbgrün gedruckt, dass man sie kaum lesen kann. selbst beim besten Licht. Und dann sind das so viele Dinge, dass man, was weiß ich, eine Stunde dafür braucht, um das alles zu überschauen. Da wird der Verkäufer gleich abwinken und sagen, das brauchen Sie gar nicht lesen, da steht nichts Wichtiges drauf. Naja, warum ist dann abgedruckt? Aber er wird sagen, eins ist nur wichtig, das kann ich Ihnen sagen, mündliche Absprachen gelten nicht. Nun, wo kämen wir auch hin, wenn man nachher jedes Wort eines Verkäufers beim Autokauf oder beim Möbelkauf auf die Goldwaage legen könnte und wenn man darüber prozessieren könnte, was der uns alles versprochen hat, wie das hält und wie das funktioniert und wie das gut ist, mündliche Absprachen gelten nicht. Dann ist das ganz überraschend, dass man in unseren Tagen dem Mund so wenig zumisst, sondern einem handschriftlichen Zug wird mehr zugemessen. Ach, sagt einer, ist doch klar. Was wird auch alles in unseren Tagen geredet, wenn man jedes Wort nachher nehmen wollte und auf jedes Wort sich berufen könnte, wo kämen wir denn dahin? Aber nun hat Gott ausgerechnet diesen Mund, diesen ungewissen Mund zum Hauptinstrument und Hauptwerkzeug der Verkündigung seines Evangeliums gemacht. Die Hände sind gewiss wichtig. Wenn wir einen Dienst der Liebe tun, wir brauchen unsere Hände. Aber sie sind nicht so wichtig wie der Mund. Die Füße sind wichtig. Und wir gehen, um einen Auftrag zu erledigen. Was sind die Füße für einen Missionar, für einen Hausbesuch? Aber das Wichtigste sind auch nicht die Augen, sondern bleibt der Mund. Ausgerechnet diesen Mund, der vor Menschen heute so wenig gilt. Dieses Reden wird von Gott zur Hauptsache gemacht. Er will durch diesen Mund reden. Der Glaube kommt allein aus dem verkündigten Evangelium, allein aus dem, was ein anderer uns mit seinem Mund sagt. Und nun verstehen wir, dass in unseren Tagen das eigentlich gar nicht mehr richtig begriffen wird, was das bedeutet. Wir rüsten uns jetzt in diesen Tagen für die große Evangelisation, die ja in diesem Monat noch, doch in dem Augustmonat dann auf dem Schillerplatz stattfinden soll. Und dann wollen wir eigentlich jetzt einmal das überschauen, was daraus geschehen kann, wenn dort durch den Mund nicht nur eines Evangelisten, sondern vieler Christen in Stuttgart bei Hausbesuchen und bei persönlichen Gesprächen mit diesem Mund, aus dem sonst so viel anderes gesprochen wird, das Evangelium verkündigt wird. Was könnte dort Großes geschehen in unserer Stadt durch den Mund, durch nichts anderes als durch das gepredigte, weitergesagte und bezeugte Wort Gottes? Ich möchte aus diesem Predigtabschnitt drei Dinge unterstreichen, die mir wichtig sind. Das erste, ihr habt etwas Packendes zu sagen. Ihr habt etwas Packendes zu sagen. Dass das Wort Gottes etwas Packendes ist, das ist oft Christen nicht mehr klar und deutlich. Ach, was ist das schon, was da gepredigt wird? Auf dem Weg zum Gottesdienst muss ich immer bei dem Bildzeitungsverkäufer vorbei. Und wenn man da sieht, was ist denn packend, da reden die Menschen heute drüber, über diesen heimtückischen Mord von Oberursel, über den 10:1 Erfolg des VfB. Das ist interessant und packend. Für wie lang? Wann ist das wieder vergessen? Bürgerkrieg in Äthiopien. Wie lang geht das? Dann sind die Nachrichten wieder auf die Seite gerückt. Und da sagt Jeremia, das wirklich Packende ist das Wort Gottes. Ach, nun winken wieder viele ab und sagen, komm, mich regt das Wort Gottes gar nicht mehr auf. Und vielleicht, wenn ein guter Prediger kommt, der das raffiniert darbieten kann. Nein, da winkt Jeremia ab. Und er sagt, dass das Wort Gottes viele Menschen nicht mehr packt. Das hat den Grund, und das steht in den ersten Versen drin, von den verstockten Herzen im Vers 17. Das sind Menschen, und die können dieses Wort gar nicht mehr verstehen, weil in ihrem Inneren alles schon zugemacht ist und sie gar nicht mehr diese herrliche Botschaft des Wortes Gottes hören können. Aber Jeremia sagt, ich bin ein Bote dieses Wortes, weil immer wieder das geschieht, dass der Herr selber sein Wort an Menschen kräftig macht. Und dann wählt er einen Vergleich, der ist so ungeheuer, nämlich das Feuer. Vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen auch in den Zeitungen gelesen oder in der Tagesschau verfolgt, wie jetzt wieder die Steppenbrände wüten auf Korsika, wie dann plötzlich an einer Stelle nur eine Brandstiftung geschieht und dann gehen die großen Feuerflammen weit über das Land hin. Das ist das ganz Wunderbare beim Wort Gottes, wenn ein Mensch anfängt, vom Wort Gottes getroffen zu sein, dass er viele um sich her anstecken kann und mitreißt, wie so ein großes Steppenfeuer geht das plötzlich weiter. Einer und dann sind es viele. Wir sprechen immer nur bei den negativen Einflüssen von dem, wie einer viele mitreißen kann. Aber hier beim Wort Gottes ist es genauso, dass der eine, der dieses Wort Gottes hört, plötzlich viele mitreißen kann. Dann ist dieses Wort Gottes hier verglichen mit einem Hammer. Ich habe 2 Monate beim Daimler-Benz als Schmied gearbeitet. Es war eine wunderbare Zeit. Ich habe großartig verdient, weil es damals die höchste Akkordstufe war. Und mir hat das Eindruck gemacht, wie dort die tonnenschweren Hämmer stehen und man dort unten diese glühenden Metallstücke hinunterwirft in die Gesenke und dort einlegt und dann rauscht dieser Hammer herunter. Es gibt diese Prägekraft des Wortes Gottes. Dort ist ein schwieriger, komplizierter Mensch mit allen notvollen Charaktereigenschaften und er gerät auf einmal unter den Einfluss dieses Wortes Gottes. Und dann kommt er unter den Schmiedehammer Gottes. Und dann kann Gott aus einem hassenden, bitteren Menschen einen liebenden schmieden. Gott kann Charaktereigenschaften umformen, kann Unarten zu ganz anderen Wohltaten in unserem Leben umformen. Wenn er anfängt zu schmieden in unserem Leben, das ist doch eine packende Sache. Das ist doch viel weitreichender als das, was an Tagesereignissen auf uns zukommt. Ich denke jetzt an den Apostel Paulus, der einst durch die antike Welt zog und er sagte, ich schäme mich nicht, dass ich bloßes Evangelium bringen kann. Die Leute sagten, was bringst denn du, fromme Worte? Und er sagte, ja, ich bringe nur Worte, nur Worte. Und das ist so, dass man sich dran schämen will. Man kann nichts vorzeigen, man kann keine Wunder dazu fabrizieren, es ist nur ein Wort und ich sage, das glaube ich. Aber der Paulus sagt, dieses Wort, das ich euch predige, das ist eine Kraft Gottes. Da steckt solch eine Wirkung drin, dass Menschen umgeformt werden und umgewandelt werden. Wenn das Christen in unseren Tagen nur wieder neu entdecken würden, welch eine Kraft im Wort Gottes drin liegt. Ja, dass man sagen kann, das Einzige, was uns eigentlich hier heute Morgen zusammenführt, das ist dieses Wort Gottes. Und es soll uns nur wichtig sein, dass wir dieses Wort Gottes an uns vernehmen, dass wir allein lauter das Wort Gottes hören. Deshalb wollte ich, dass Sie den Text mitlesen, dass wir am Ende dieses Wort Gottes haben und zu ihm hingeführt werden und allein auf diese Stimme hören. Nun wehren wir uns ja dagegen und sagen, ich kann dieses Wort Gottes nicht predigen. Warum denn? Ich kann das nicht weiter sagen. Sie sagen ganz richtig, ich habe das studiert, ich bin dafür ausgebildet. Aber Sie wissen vielleicht auch von der ganzen Not der theologischen Ausbildung in unserer Tage, wie wenig das oft auf das Predigtamt und die Seelsorge hinführt. Wie ist das dann mit dem Weitersagen? Wie kann man denn dann das richtig machen? Wir sind alle abgeschreckt, weil wir sagen, Menschen um uns her wollen dieses Wort Gottes nicht hören. Oder ich habe das auch mal probiert und dann gab es einen Reinfall und das kam nicht an. Es mag Sie trösten, dass dieser Jeremia dieses Wort Gottes gar nicht weitersagen wollte. Gott hat ihn dazu genötigt. Zuerst hat ihn Gott gezwungen und er wollte sich ausreden und sagt, das lasse ich mal die Älteren machen, ich bin jung. Und dann wurde es ihm schwer, gleichgültigen Menschen etwas von der Gerichtshand Gottes zu sagen. Mir ist das neulich bei einem 12-Minuten-Gottesdienst in der Stiftskirche passiert, dass Leute protestieren, die Kirche verlassen haben, weil ich vom Zorn Gottes geredet habe. Vielleicht haben Sie auch mal Erfahrungen gemacht, dass Sie andere ausgelacht haben, weil Sie von der Hölle sprachen. Da will man sagen, sicher habe ich es falsch gemacht, ich lasse es jetzt. Und Jeremia sagt, ich will gar nicht mehr predigen, die Menschen können mein Wort nicht hören. Und er hat so gelitten, weil er den Untergang Jerusalems ankündigen muss, wenn Israel nicht umkehrt. So gelitten unter dieser schweren Ankündigung, dass er schließlich ausgerufen hat, wenn ich nur nie geboren wäre, dass ich diesen Auftrag nicht empfangen hätte. Denn das wird uns manchmal bitterschwer, wenn man weiß, das sind Familienmitglieder, denen wir das Evangelium schulden und sie nehmen es uns nicht ab. Und wir müssen es ihnen sagen. Es ist wie eine Last auf uns. Wenn wir das doch übernehmen, wir haben etwas Packendes weiter zu sagen. Gott hat die Verantwortung auf uns gelegt. Im Blick auf unsere Mitmenschen und Familienmitglieder, ob sie in dieser Welt umkehren und Frieden mit Gott finden. Und da ist es das Wichtigste, was wir tun können, dass wir ihnen dieses Wort Gottes sagen. Wir können interessante Jugendstunden halten und gute Frauenabende machen. Wir können eine gute Gemeindeorganisation haben. Aber es ist doch letztlich nur wichtig, ob Menschen heute das Wort Gottes hören und von diesem Wort Gottes umgewandelt werden zu völlig neuen Menschen, zu Menschen, die Gott lieben und ihm allein dienen. Der Apostel Paulus ist ja selber von diesem Wort Gottes getroffen worden, als ihm Jesus nur dieses zurief vor Damaskus, ich bin da, Jesus, den du verfolgst. Wirklich, Jesus lebt. Das hat ihn umgeschmissen. Und dann wurde ihm das immer größer, dieses eine Wort Gottes, das ihm dann so bei seiner Predigt das Leitmotiv war, wenn er den Menschen zusagen konnte, Gott hat deine Schuld getragen, weil er für dich starb. Und das war sein Wort, das er weiter verkündigt hat. Es gibt eine Vergebung. Es gibt eine Versöhnung. Als die Botschaft, die ein ganzes antikes Weltreich erschütterte. Zweitens, ihr habt etwas Gewisses zu sagen. Erstens, ihr habt etwas Packendes zu sagen und ihr habt etwas Gewisses zu sagen. Nun muss es doch auf den Tisch. Ich wollte nicht so recht heute bei der Predigt damit herausrücken, vielleicht werden manche denken, warum, dass hier von einer schweren Auseinandersetzung die Rede ist, in diesem ganzen Predigtabschnitt. Wie hart redet Jeremia von seinen Kollegen, die auch Propheten waren, und sagt, sie lügen, sie betrügen. Leiden wir denn nicht schon genug an den Streitigkeiten, die wir haben, zu Hause, im Geschäft? Wir gehen doch an den Spannungen unserer Tage kaputt. Jetzt erwarten wir doch mit Recht, wenn wir aus harmonischen Urlaubstagen zurückkommen, dass auf der Kanzel wenigstens von der Liebe und von der Güte gepredigt wird. Jetzt fängt er auch noch an und redet vom Streit unter den Frommen. Ist denn der Jeremia einer dieser heimtückischen Leute, die überall Unruhe stiften? Überall müssen sie einen Kampf anzetteln. Was ist denn das bloß, dass das auch in der Kirche noch losgeht mit Streit? Die müssen doch Vorbilder in der Liebe sein. Aber wenn Sie die Bibel aufschlagen, Sie werden keinen Paulusbrief finden, in dem er nicht in einer schweren Auseinandersetzung steht, um die Verkündigung des Evangeliums. Und es gibt nirgendwo eine gesegnete Evangeliumsverkündigung ohne Kampf und Auseinandersetzung. Der Teufel ist so mächtig, dass er seine Werke gerade dort aufbaut, wo Gott Neues anfängt und wo Gott sein Reich errichtet. Und dort baut der Teufel seine Synagoge daneben hin. Und dann spricht er mit harten Worten, dieser Jeremia, von diesen falschen Propheten, die dieses Wort Gottes verdrehen. Und wir fragen, was haben denn die verdreht? Und wenn wir das genau ansehen, müssen wir sagen, ja, ist das alles? Die haben den Menschen ihrer Tage nur gesagt, es ist alles gut, Gott hat euch lieb, Frieden, ihr dürft nachts ruhig schlafen, Gott hat euch angenommen. Und der Jeremia sagt, sie verschweigen die Buße, die Umkehr, die Bekehrung, die ganze Wendung des Lebens. Und dann erschrecken wir, ob wir das nicht genauso machen, dass das die schlimmste Lüge ist, wenn man die Botschaft des Evangeliums predigt und sagt, Gott nimmt dich an, so wie du bist. Das stimmt ja auch. Gott nimmt mich ja an, wie ich bin. Und wir hören die wunderbaren Geschichten aus dem Neuen Testament, wo jene Menschen mit ihren falschen Kassen da saßen und Jesus sich zu ihnen an den Tisch setzt und sie annimmt. Aber das stimmt ja gar nicht so, wie sie sind. Sondern wie er diesen Menschen die frohe Botschaft bringt. Ihr könnt euer falsches Leben ablegen. Es gibt eine Umkehr, eine ganze Wendung. Das ist ja gerade die Botschaft des Neuen Testaments, dass ich nicht angenommen werde, wie ich bin, sondern wie ich werden darf, dass ich herumgerissen werde, dass es um eine gesamte Umkehr geht. Ich komme, wie ich bin, aber werde ein anderer. Und da sagt das Jeremia mit so harten Worten, wie sie kommen und den Menschen nach ihrem Herzen reden und ihnen sagen, Friede, Friede, aber ihnen nicht sagen, dass sie sich bekehren von ihrem bösen Wandel und von seinem bösen Tun. Und gerade hier sehen wir wieder, warum es Jeremia so schwer wurde mit seinem Predigtdienst. Die anderen haben gesagt, schau mal, wie eingebildet er redet, wie hochmütig. Er sagt am Anfang dieses Kapitels, es gehört nicht mehr zu unserem Predigtext, mein Herz will mir zerbrechen in meinem Leibe, alle meine Gebeine zittern, weil ich Menschen sagen muss, dass es um eine ganze Wendung geht. Und auf einmal wird uns das so zur Angst für unsere Verkündigung, dass wir Menschen ein billiges Wort weitergeben und ihnen sagen, Gott hat dich lieb, es ist alles gut. Und wir uns scheinbar auf das Evangelium berufen und es den Menschen gar nicht sagen, wie Gott die Sünde hasst, als er seinen Sohn sterben ließ, hat er die gesamte Bosheit unseres Lebens ausrotten wollen. Wie Gott einen Keil treiben will zwischen mich und das Böse, gerade wenn er mir Schuld vergibt. Wie er mich frei machen will von dem allem. Und wie dann dieses große Vergebungswort der Anfang eines völlig neuen Lebens ist, wo ich nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde stehe, sondern unter dem Gesetz Jesu Christi. Weh diesen Propheten, weh dieser Verkündigung, die nur eine billige Gnade predigt und die Menschen dieses Wort von der Bekehrung verschweigt. Nun sagen manche, das ist auch ein komisches Wort, Pietisten haben so oft gebraucht und Billy Graham reist damit auch durchs Land. Es liegt am Wort. Wenn es am Wort liegt, dann sagen Sie doch ein anderes Wort dafür. Jesus hat Buße gepredigt und dieses Wort der Buße ist in der Übersetzung nichts anderes als Bekehrung, Umkehr. Jesus hat nicht gemeint, dass man hinsitzen muss und ein paar Tränen vergießen, sondern dass Menschen von einem falschen Wege umkehren und in ein neues Leben hineintreten. Wenn ich die Predigt des Paulus studiere, so wie er sie selber dann uns aufgezeichnet hat, dann ist es eine Predigt, wo Jesus Christus uns vor die Augen gemalt wird und wo uns immer nur das eine erzählt wird. Dort hat Gott angefangen, in dieser Welt Recht zu schaffen, indem er die Bosheit der Menschen gerichtet hat im Tod seines Sohnes. Und ich darf nun unter dieses Kreuz treten und die Vergebung Jesu annehmen für mich. Und wenn Sie es wissen wollen, ich werde Ihnen nie alle Fragen beantworten können. Ich will nicht mal ein Fachmann sein in frommen Dingen oder in religiösen Dingen. Ich will ein Zeuge sein, der darauf hinweist und das Gewisse sagen will. Das ganz Gewisse. Und das ist das Einzige, was ich weiß. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Heller fehlt. Wenn wir hier predigen, wenn wir bei Hausbesuchen von unserem Glauben reden, dann brauchen wir nicht über Vermutungen zu reden. Und wenn Leute mich als fragen, wie ich mir Gott vorstelle, dann sage ich, ach wissen Sie, das ist mir so unwichtig, wie ich mir in meinen Träumen und Gedanken Gott vorstelle. Jeremia sagt, wer Träume erzählen will, der soll seine Träume erzählen oder seine Gedanken oder seine Spindisierereien oder seine Philosophien. Das interessiert mich nicht. Ich will Gewisse sagen, und das weiß ich gewiss, dass Gott die Sünde gerichtet hat. Und dass, wenn wir von der Schuld des Menschen reden, es um ein furchtbares Geschehen geht, nämlich um den Tod Jesu, wo das Böse weggeworfen und gerichtet ist, damit Frieden werden kann und Menschen Versöhnung finden. Ich möchte noch einen dritten Gedanken anfügen. Ihr habt etwas ganz Neues zu sagen. Ihr habt etwas Packendes zu sagen, ihr habt etwas Gewisses zu sagen, ihr habt etwas ganz Neues zu sagen. Nun, sagen viele, ich kenne doch das Evangelium schon, altbekannt, von Kindertagen auf. Und wenn wir einem Menschen das Wort der Bibel weitersagen, wer kennt es denn nicht? Und so geht es uns bei vielen Gesprächen, die Menschen schon abwinkeln und sagen, all das altbekannte Sachen. Wenn wir zu diesem Dienst antreten, zu dem uns Gott berufen hat, Verkündiger seines Wortes zu sein, dann geschieht dieses Große immerfort. Plötzlich erkennen Menschen das Neue an diesem Wort. Wir hatten es vor ein paar Monaten, dass ein junger Mann aus dem Bibelkreis, den wir schon längst zu den Mitarbeitern rechneten, so getroffen war von der Erkenntnis des Kreuzes Jesu, dass er sagte, da sei 6 Jahre überhaupt nicht davon gepredigt worden. So neu war das ihm plötzlich. Er hat mich angegriffen. Da sei viel zu wenig gesagt. Es wurde ihm so groß, was Jesus für ihn getan hat. War jahrelang im Bibelkreis. Dass einem plötzlich die Botschaft so brennend wird, dass man sagt, was ist denn das? Das habe ich noch gar nicht vernommen. Das hat mir noch gar keiner gesagt. Dass man an Worten steht, die man nur immer und immer wieder hören kann. Sie werden einem immer größer. Man kann Tage mit einem Wort umgehen. Es wird einem immer gewaltiger. Aber nun steht gerade da bei diesem Jeremia das Große, dass das Neue ja nicht bloß darin liegt, dass ich dieses Wort neu höre, sondern dass es ein neues Leben schafft. Jeremia hat darum gerungen, dass die Verkündigung des Wortes Gottes nicht bloß der Deckel der Bosheit wird. Oben weg verkündigt man es und unten lebt man weiter wie vorher. Dieses Volk damals in Jerusalem wanderte ins Gericht Gottes und lebte auf die Zerstörung der Stadt hin und auf die babylonische Gefangenschaft. Und dann predigt er dieses eine Wort, dass Gott sich mit ewiger Gnade seinem Volk noch einmal zuwendet. Da, wo Menschen heraustreten und die liebende Hand Gottes fassen. Da, wo Menschen verstehen, heute ist das Angebot der Liebe Gottes da. Ich darf mit ihm ein neues Leben beginnen. Ich möchte Ihnen das einfach so zum Schluss jetzt zurufen. Wir wollen nicht in der Auseinandersetzung und im Streit unserer Tage stehen bleiben, was rechte Wort Gottes Verkündigung ist. Wenn Sie nur erkennen, ich darf heute die Stimme meines Herrn hören und darf heute ihm eine Antwort darauf geben und sagen, ja Herr, mein Leben muss ganz neu werden. Ich will mich lösen lassen von dem Bösen in meinem Leben. Ich will ein neuer Mensch werden. Ich will Frieden mit dir finden. Ich will heimfinden zu dir. Jeremia hat es diesen Zeitgenossen, die damals auch gepredigt haben als Propheten, vorgeworfen, dass sie so parat das Wort Gottes auf der Zunge tragen. Und vielleicht ist das auch ihnen jetzt eine Hilfe. Hat gesagt, die reden immer so, was Gott alles will, wie wenn sie die Ratgeber Gottes wären, wie wenn sie die Geheimräte Gottes wären. Wissen wir noch, und das sagt uns Jeremia, dass Gott auch ferne sein kann? Wissen wir auch, dass Gott weit weg ist? Und das mag wohl zu einem Christenleben gut passen, dass einer sagt, ich verstehe Gott nicht. Und es mag viele Dinge unseres Lebens geben, die wir nie verstehen, solange wir leben, die uns rätselhaft bleiben. Und es mag uns Dinge unseres Glaubens geben, die wir nie verstehen. Wer hat denn alle Rätsel gelöst, als ob wir die Souffleure Gottes wären? Aber was ich verstehe, das will ich greifen. dass dieser Jesus mir die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählen ließ, dass ich heimkehren darf als ein Hungernder zum Vater und dass die Tür mir geöffnet wird und dass der Vater dasteht und mich in die Arme nehmen will. Und wenn ich nichts vom Glauben begreife, dann habe ich alles begriffen, wo ich das verstanden habe. Das ist das Gewisse und das Packende und das Neue, alles in einem, dass die Vergebung Gottes heute mir zugesprochen wird und dass ich ein neues Leben beginnen darf. Ich wollte, dass Sie ein Zeuge dieses einen Evangeliums werden und sonst nichts. Alles andere braucht unsere Welt nicht. Fromme Sprüche sind nur Öl ins Getriebe dieser untergehenden Welt. Wir wollen ihr die Botschaft sagen, für die Menschen uns in der Ewigkeit noch danken, weil sie dadurch gerettet wurden. Amen. Wollen beten. Du, unser Herr, wir danken dir für dein Wort, das du uns seit Kindertagen anvertraut hast. Wir danken dir für deinen Ruf, der uns schon oft getroffen hat. Herr, vergib uns diese große Schuld, wo wir dein heiliges Wort weggeschoben haben und es in unserem Denken angepasst haben an unsere Vermutungen, wie wir so eine schlichte Religion daraus gemacht haben und nicht begriffen haben, dass es ein Wort des Heimholens zu dir hin ist und dass Glaube immer nur ein persönliches Leben mit dir ist. Zieh uns alle immer näher zu dir hin, dass wir hier immer fester werden in diesem Glauben an dich, in dieser Verbundenheit mit dir. Herr, gib uns auch diese Angst ins Herz vor einer Verfälschung deines Wortes, dass wir es nicht durchsetzen mit unseren Gedanken, dass wir nicht versuchen, es mit falschen Mitteln attraktiv zu machen, sondern dass wir in Treue und Einfalt das reden, was du uns aufgetragen hast. Wir wollen dich auch für diesen missionarischen Einsatz in unserer Stadt bitten, für alle Hausbesuche, die gemacht werden, ja, für alles Evangelisieren in unserem Lande hin und her, für allen Missionsdienst, der geschieht, für alle Verkündigung deines Wortes in den Kirchen hin und her, für allen Unterricht. Lass du doch dort allein dein Wort verkündigt werden, dass Menschen unseren Tagen noch einmal deine Stimme, die Stimme des guten Hirten hören und gerettet werden. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 190. Wir haben am nächsten Dienstag unseren Bibelgesprächsabend, die zusammengelegten Hauskreise. Wegen Platznot mussten wir wieder ins Gemeindehaus hinübergehen. Im unteren Saal sind wir Dienstagabends um 8 Uhr. Mit dem nächsten Sonntag fängt wieder unser normaler Nichtferienbetrieb also an. Wir haben dann wieder zwei Gottesdienste. Ab dem nächsten Sonntag, 11:15 Uhr, der zweite Gottesdienst. Ich möchte das all denen sagen, auch die das als ein wenig früh empfinden. Das ist also nichts Böses, wenn Sie gerne ausschlafen. Benutzen Sie das, deshalb haben wir das so geteilt, auch weil der erste Gottesdienst immer überfüllt ist, Viertel vor 11 Uhr. Kindergottesdienst fängt auch nächsten Sonntag wieder an, gleichzeitig zum ersten Gottesdienst um 9:30 Uhr. Am nächsten Sonntag laden wir wieder zu so einem Picknicksonntag ein. Wir machen dort aber gar kein Programm, sondern das heißt nur, dass die Kinder oben spielen können in unserem Gemeindegarten und die anderen, die Erwachsenen, können sich auf die Seite legen. Vielleicht scheint bis zum nächsten Sonntag wieder die Sonne und dann nimmt man was zum Essen mit, dann macht man sich's einfach und man ist noch etwas nach dem Gottesdienst zusammen. Jeder ist dazu eingeladen. Wir haben draußen auf dieser Seite auf dem Tisch noch diese Berichtshefte vom Hofackertag liegen, die nachgedruckten Ansprachen aller 6 Konferenzen zum Preis von 5 Mark, wer das haben will. Das Opfer heute ist für die Südosteuropa-Mission bestimmt. Die schreibt hier von dem Gemeindehaus in Trikala. Das wissen manche aus unserer Gemeinde, wie dort vor Jahren eine große Not war, dass verschiedene Teilnehmer dieser evangelischen Gemeinde in Griechenland, in Trikala, ins Gefängnis kommen sollten. Dort war ein großer Prozess, weil die Religionsfreiheit in Griechenland nicht so arg groß ist und die evangelischen Christen haben dort einen sehr schweren Stand. Es hat sich nun manches gebessert. Sie haben sogar die Erlaubnis bekommen, ein Gemeindehaus, ein ganz schlichtes Haus zu haben. Dort werden 80.000 Mark insgesamt benötigt. Und die schreiben nun, dass sie 50.000 Mark haben, aber sie seien jetzt in Not, ob sie die restlichen 30.000 Mark zusammenbringen. Das müssen wir nicht alles hier tun, aber ich denke, es ist schön, wenn wir auch diesen bedrängten Brüdern und Schwestern in der Diaspora beistehen, dort in Griechenland, durch unser heutiges Opfer. Wir feiern im Anschluss diesen Gottesdienst, das Abendmahl, in der schlichten Form, wo wir am Platz sitzen bleiben. Ich möchte Sie dazu einladen, zu diesem Bestätigen Jesu, dass er uns ganz nahe kommt und uns dieses Wort persönlich zuspricht. Verstorben und bestattet wurde in der vergangenen Woche Immanuel Haffner, Verleger, 66 Jahre, am Bobserweg 9. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und nun sendet uns der Herr unter seinem Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.